Lieber Herr Jesus, du Heiland unserer Seelen, der du als Hirte uns weidest und unsere Seelen versorgst. Du bist der, der uns reinigt und uns die Sünden vergibt, unsere Herzen reinigt. Danke, dass wir davon hören dürfen, diese Tage. Und danke, dass es so ist, dass wir uns jeden Tag in deine Gnade einhüllen dürfen, wie in eine warme Decke, die einfach so über uns ausgesprochen ist, über uns liegt durch dich. Vielen Dank dafür. Und danke auch, dass wir jetzt heute Morgen auch wieder hören dürfen von den Grundsätzen der Reformation. Und ich bitte dich einfach, dass du in unseren Herzen, in unserer Generation auch eine Reformation schenkst, Herr Jesus, dass wir auch neue Reformation erleben dürfen. Zur Heilung unserer Herzen, zur Heilung unseres Volkes, unserer Gesellschaften, Herr Jesus. Wo in der Geschichte Reformation passiert ist, ist auch Heilung passiert, Herr, im Volk, und das kann auch heute passieren, und dafür bitten wir dich und segne jetzt diese Predigt und auch die Kinderstunde im Namen Jesu. Amen.
Wenn man in die Weltgeschichte hineinschaut, ist ja schon sehr bewegend, dass die großen Weltreiche in so kurzer Zeit zerbrochen sind. Wenn man einmal in Ägypten reist, in die großen alten Tempel zieht, in der biblischen Geschichte noch einmal liest, was die reichen Pharaos waren. Wenn man die babylonische Herrschaft sieht, wenn man in Berlin auf der Museumsinsel es noch einmal sieht, diese wahnsinnigen Mauern, die die hatten, in Babel. Und dann die Herrscher, Nebukadnezar. Das kleine Jerusalem, wie die spotten, was willst denn du? Du kannst dich doch nicht auf Gott verlassen. Ninive und die Reiche sind untergegangen. Ist ja so gewaltig, man kann sich das nicht groß genug vorstellen. Wir sprachen gestern davon, wenn man nach Libanon reist, schade, dass es so wenige tun, ein ganz wunderbares Land. Und dann kommt man an die Stelle, wo Tyros stand, eine ganz große Weltstadt. Und da steht in Hesekiel, du wirst nur ein nackter Felsen übrig bleiben. Und die Fischer werden dort stehen und angeln. Und so ist heute. Wird nie mehr aufgebaut. Alle anderen Städte wurden aufgebaut. Wie oft wurde Rom aufgebaut? Sidon wurde aufgebaut. Genau wie bei Kapernaum. Interessant, in den Weltreichen, die zerfallen sind, war immer das keine Beständigkeit in unserer Welt. Aber das Wort, dass Jesus gesprochen hat, Korazin und Bethsaida, das finde ich immer den ganz großen Moment, wenn man dort steht. Man muss in Galiläa unbedingt zuerst nach Korazin gehen, die Ausgrabungen von Korazin sehen. Nie mehr wieder aufgebaut. Jesus sagt, du wirst nie mehr wieder aufgebaut werden. Ebenso Kapernaum. Warum wird Kapernaum nicht mehr aufgebaut? Tiberias wurde gebaut. Das Wort des Herrn ist eine Konstante durch die ganze Weltgeschichte hindurch. Und deshalb ist es interessant, wenn man in diesen Tagen die Endzeitreden von Jesus liest. Das ist ja vielleicht das Aktuellste, was wir haben, wo Jesus sagt, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerfallen. Eine Nation wird sich empören, wieder die andere. Es wird keine Geldwertstabilität geben. Ich habe es dummerweise geglaubt, dass der Euro so stabil ist wie die D-Mark. Aber wer will schon die Griechenland-Schulden abdecken? Was er schön neulich im Fernsehen hat, bei den Wirtschaftsnachrichten, ein großer Kenner gesagt, natürlich ist der Euro nicht mehr zu retten. Und man kann aus der Nullzinspolitik gar nicht mehr raus. Mit 1% Zins sind die vielen überschuldeten Staaten gar nicht mehr in der Lage, ihre Schulden zu bezahlen. Und überhaupt noch, der Staat braucht das ja, damit er keine Schulden macht. Aber ich rede jetzt nicht über politische Dinge. Das hat Jesus gesagt, es wird die wirtschaftliche Unsicherheit bleiben. Die Inflation wird sein. Der Hunger und Teuerung. Das ist ja eigentlich rätselhaft. Die Teuerung macht immer die Leute arm. Neulich sagte Enkelin von mir, die ist noch im Studium, ich will auch noch was sparen. Aber ich habe es nicht über die Lippen gebracht und gesagt, du bist ein Esel. Das ist doch so gemein, was an jungen Menschen hier getan wird, weil die Teuerung kommt. Und das gar keinen Wert hat. Natürlich muss man sparen und so weiter. Und wie Jesus das in einer Härte sagt, dass auch in der Gemeinde die falschen Christusse verkündet werden. Dass die Zerteilung sein wird zwischen Jungen und Alten. Die Kinder werden sich empören wider ihre Eltern. Es wird Zwietracht sein. Und dann sagt Jesus, aber das Evangelium wird gepredigt. Und das ist ganz furchtbar, wo in der Christenheit nicht mehr gewusst wird, dass das eine Evangelium durch alle Zeiten bleibt. Sie können das ja heute in jeder Stille hören, dass die Leute sagen, das Evangelium muss man an unsere Zeit anpassen. Es haben ja ganz viele probiert, das zu aktualisieren, wie die Flut der Bibelübersetzungen, die niemand mehr überschaut. Aber das Evangelium bleibt immer das eine. Und das Tolle ist, dass die Bibel in all den Jahren nie verändert wurde. Die Mormonen haben ein Buch hinten dran geklebt an die Bibel, aber die Bibel selber wurde nie verändert. Und sie ist so gewesen, von den ersten Jahrhunderten her der alten Christenheit über das Mittelalter, ist das Evangelium von Jesus gleich geblieben. Obwohl die alle sich dran gestoßen haben in der Aufklärung, die Klugen und Weisen dieser Welt haben sich empört wider das Evangelium und haben dagegen gekämpft. Und das ist mir immer so groß. In allen Kulturen, ob das die Pescheren waren in Patagonien, im Eis von am Kap Horn in Südamerika, oder ob das die Eskimos waren, oder ob das die Indianer waren, völlig verschiedene Kulturen. Alle Kulturen haben das eine Evangelium, die eine Bibel. Und in allen Jahrhunderten, im Mittelalter, Philipp Friede Hiller hat mit seiner Frau aus einem Teller gegessen, da hat sich die Kultur auch etwas geändert. Also es gibt verschiedene Lebensgewohnheiten, auch die Bibel ist immer die gleiche geblieben. Und die Bibel war immer wieder die verachtete Bibel, die auf die Seite geworfene, aber was mich am meisten überrascht hat, in meiner Generation, die bekämpfte Bibel, wie die großen Staaten der Welt im Ostblock, der Kommunismus, das mit einer Leidenschaft bekämpft hat. Hast du davor Angst vor der Bibel? Was soll eine Bibel tun? Im Westen hat die doch gar keine Unruhe gemacht. Die steht irgendwo im Bücherschrank verstaubt. Und das russische Sowjetregime hat so eine Angst gehabt vor der Bibel. Es gab keine Möglichkeit, eine Bibel legal zu importieren oder gar drucken zu lassen. Weil das System Angst hat, das erschüttert uns, ganz ähnlich in Kuba. Und jetzt ist für uns ganz wichtig, dass die Bibel eine ungeheure Kraft hat. Und das war die größte Entdeckung Martin Luthers. Er hat das gar nicht gewollt und gar nicht gesucht. Er hat ja alle kirchliche Praxis abgeklopft auf die Frage hin, ob es in dieser Welt eine Gewissheit gibt. Letztlich, wir kommen dann auch am letzten Mal, im vierten Teil noch drauf, die Frage nach der Gewissheit ist die Frage der Reformation. Gibt es eine absolute Gewissheit? Die Ingenieure sagen, natürlich gibt es keine. Guckt den Berliner Flughafen an, wann der fertig wird. Gibt da auch bei den Ingenieuren keine Gewissheit. Ich will sie nicht auslachen, das ist unsere Welt, dass es keine Gewissheit gibt. Keine Sicherheit. Und er hat gefragt, gibt es denn etwas? Und er wollte in der Angst seines Lebens, in der Todesangst und in dem Wissen um den Zorn Gottes, der Zorn Gottes liegt über dieser Welt, das sagt der Paulus, Römer 1. Der Zorn Gottes liegt über dieser Welt, darum gelingt nichts. Das Europa ist auf Sand gebaut. Die nächsten Staaten werden bald austreten. So der Wahn bis nach Georgien, Europa auszuweiten. Und das ist auf Sand gebaut. Die großen Pläne, da ist alles gut gemeint, aber ist auf Sand gebaut. Luther hat gesucht, wo gibt es denn Gewissheit? Und da hat ihm ein Vorgesetzter im Kloster, er hat auch gemerkt, die ganze Mönchelei gibt mir keine Gewissheit. Er hat die ganze Gesetzlichkeit durchprobiert, lies doch Bibel. Nun, dass irgendwo die Bibel da war in der Christenheit, das ist irgendwo noch da. Aber er hat sie gelesen als ein Suchender, ein Verlangender und hat entdeckt, was das Wort Gottes der Bibel heute für uns ist. Und er hat im Wort Gottes hat er diesen Frieden gefunden, darum dieses Wort, allein die Schrift. Das war von Anfang an umkämpft. Neulich hat ein großer Mann der Evangelikalen in Idea gesagt, die Bibel ist kein papierender Papst. Aber das, was er gesagt hat, war ein Wort der Schwärmer. Das haben die Schwärmer Martin Luther vorgeworfen. Natürlich, die Bibel ist kein Papst. Aber die Bibel ist wahr und gewiss. Dein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht im Tod und auch im Leben. Und wir wollen das ertragen, dass in frommem Gewand die herkommen, aber die Bibel kann man nicht so heute nehmen und man kann es nicht so wörtlich nehmen und alles. Das ist dieses Hohnwort vom papierenden Papst. Die Bibel ist, und das werden Sie entdecken, wo Sie die Bibel lesen. Ich wäre vergangen in meinem Elend, wenn dein Wort nicht gewesen wäre. der große Trost meiner Seele. Aber die Reformatoren haben entdeckt, dass die Bibel auf zweifache Weise wirkt. Und das ist etwas, was in unseren Tagen nicht mehr alle wissen. In einer doppelten Weise als Gesetz und als Evangelium. Das war die lutherische Erkenntnis, die ganz bedeutsam ist. Das heißt, das Wort Gottes erschreckt uns zuerst und zeigt uns die heilige Majestät Gottes. Und vor dem Wort Gottes will man fliehen. Darum ist verständlich, dass viele sagen, ich schlage die Bibel gar nicht auf. Ich lese nicht die Bibel. Es erfordert Mut, die Bibel zu lesen. Darum verstehe ich, dass man heute so viele Wohlfühlgottesdienste macht. Denn mit der Bibel gibt es kein Wohlfühlen. Mit der Bibel wird die Sünde aufgedeckt. Mit der Bibel wird unser hartes Herz zerbrochen. Und da stehen wir im Lichte Gottes. Und ich bitte immer wieder, dass wir diesen Ernst beachten, wo wir das Wort Gottes lesen. Und wenn es die schönsten Stellen sind, erschreckt es uns, weil wir erst merken, wir sind ganz weit von Gott weg. Und Sie finden das so wunderbar an vielen biblischen Geschichten, wie ein Petrus ein tolles Wunder erlebt und mit Jesus hinausfährt auf den See Genezareth. Dann fängt er Fische und kommt zurück und er kann das Netz nicht ziehen. Und jeder von uns wäre ausgestiegen und sagt, toll, Herr Jesus, vielen Dank, jetzt mache ich einen Kiosk auf und jetzt mache ich Bratheringe am See Genezareth, verkaufe den Petrusfisch. Ich bin ein gemachter Mann. Was hat der Petrus gesagt? Herr, gehe vor mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Das Wort Gottes deckt Sünde auf. Sie können keinem Menschen Sünde zeigen als durchs Wort Gottes. Sie können es auch nicht tun, indem Sie eine Gesetzespredigt halten. Das ist ein Irrtum. Sondern es ist immer der Heilige Geist, der in Gesetz und Evangelium wirkt, im Erschrecken und im Trösten, in dieser doppelten Funktion. Und das Wort Gottes muss uns zuerst aus dem Schlaf der Sicherheit aufwecken. Das ist für jede Evangelisation wichtig, für jede Bibelstunde wichtig. Dass ein Mensch erschrickt, geschieht heute leider ganz selten. Aber darum leben wir in einer toten Zeit. Und viele entdecken den Trost des Evangeliums auch nicht, weil sie nie die Heiligkeit Gottes und den Ernst des Gerichtes Gottes begriffen haben. Und das wirkt das Wort Gottes bei jedem Bibelleser. Und es muss irgendwo dies drin sein, dass man dieses entdeckt, was Martin Luther so wichtig war und was überall bei Martin Luther auch drin war und bei all den Reformatoren, bei Calvin genauso und bei Melanchthon und wo sie sind, auch Melanchthon hat einmal geschrieben, das ist in der Apologie des Augsburger Bekenntnis, das 1530 ja geschrieben wurde, zur Verteidigung des evangelischen Glaubens, also das mildeste Bekenntnis, das wir überhaupt hatten, das Augsburger Bekenntnis, AB, abgekürzt, ist ja bei den österreichischen Kirchen oder in Baden, bei den Gemeinschaften, das ist die Grundlage, das Augsburger Bekenntnis, dass er sagt, alle Lehre muss durch den Kampf des erschrockenen Gewissens hindurch. Das ist nicht, dass wir jemand Angst machen, sondern das Wort Gottes verbreitet Angst. Der Ernst des Wortes Gottes. Und ohne den kann man Jesus nicht erkennen, den Heiland. Und das war so groß, weil es Martin Luther in seinem Leben auch selber so erlebt hat und in seinen Liedern spricht das dann so deutlich, gerade in der Todesangst war das da. Die Bibel wurde für ihn zur alleinigen, absoluten Autorität. Nichts ohne die Bibel. Er stand 1521 vor dem Reichstag zu Worms und soll widerrufen. Und er sagt, ich weiß nicht die Bücher, ich kann den Haufen Bücher nicht beurteilen. Er sagt, ich muss noch Nacht drüber arbeiten, mal die Bücher alle angucken, ob die von mir sind. Er sagt, wenn die von mir sind, dann stehe ich dazu. Und da gibt er diese kurze Erklärung ab und sagt, doch, aber wenn mir niemand aus dem Wort Gottes das widerlegen kann, dann kann ich nicht anders. Und dann war das, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Entscheidend war das Wort Gottes. Nicht, dass Leute sagen, ja, in unserer Zeit sieht man das anders oder das ist nicht die Mode der Zeit, das ist ja heute die Argumentation. So kann man heute bei jungen Leuten nicht mehr kommen. Man kann doch nicht mehr mit der Bibel kommen. Das war ja mein großes Erlebnis in den 60er Jahren, wo wir in Schrambeck-Schulgen waren, ich Bezirksjugendpfarrer war. Wir hatten abends eine Bezirksbibelstunde in Rödenberg mit jungen Leuten und da hat der Schwarzwälder Bote eine ganze Seite gebracht von Oberndorfer Kirchengemeinde. Es war immer so eine modernistische Gemeinde, Bad Boller Prägung, Akademie Bad Boll. Und da stand drin, Überschrift, man kann heute nicht mehr mit der Bibel Jugendarbeit treiben. Und wir haben der damaligen Zeit treu, haben wir eine Resolution beschlossen mit den jungen Leuten, Wer heute die jungen Leuten nicht die Bibel bringt, der wird schuld an der Verführung junger Menschen von rechts und von links. Weil er nicht mehr die Klarheit des Wortes Gottes hat. Diese Resolution hat einen großen Siegeslauf gemacht, waren wir völlig überrascht. Es war so naiv, wie wir das als junge Leute eben gemacht haben. Aber das war so schön für mich ein Erlebnis, dass das die Kernfrage unseres Dienstes in der Jugendarbeit ist, nur mit der Bibel. Wir sagen ja immer viele, es gibt in der Bibel dunkle Stellen. Natürlich gibt es dunkle Stellen, die weiß ich auch nicht zu erklären, die kann man ja stehen lassen. Ich habe so viele helle Stellen. Das hat dann der Mark Twain gesagt, halt dich doch an die hellen Stellen, die du verstehst. Das sind wen? Ich sage an Stelle, die ich auch nie verstehe, im Garten Gethsemane, wo die Jünger sagten, hier sind zwei Schwerter. Und Jesus sagt, das ist genug. Die Stelle habe ich nie verstanden. Ich habe auch nie eine Auslegung verstanden. Der Papst hat gesagt, er hätte die zwei Schwerter, staatliche und kirchliche Gewalt, das war bestimmt von Jesus nicht gemeint. Es gibt Stellen der Bibel, die wir heute nicht verstehen. Vielleicht versteht es die Generation nach uns. Aber wir haben so viel, es sind ja ganz wenige Stellen, die wir nicht verstehen. Wir haben ja alles genug zu verstehen in der Bibel. Wir müssen ja nicht alles verstehen. Jesus hat selber gesagt, er wüsste nicht den Tag, wann er wiederkommt. Wie können wir denn wissen? Nur der Vater im Himmel wüsste das. Der Tag seiner Wiederkunft. Und so gibt es Dinge, die wir nicht zu erhellen brauchen. Auf das, was uns die Bibel sagt, genügt uns. Und das war von Luther so groß, eine Erkenntnis, die Bibel allein, dieses allein die Bibel. Was stand denn daneben? Die Tradition, die christliche Tradition der Kirchen. Und das war für Luther die ganz, ganz große Gefahr. Denn das ist so schrecklich, und das ist ja in eurer Gruppe gar keine Not, wenn man darüber spricht, die Rituale und die Formalismen, die überall sich eingebürgert haben, die als wesentlich und wichtig zum Heil angesehen werden. Und dass man einmal reinen Tisch macht und sagt, was ist nach der Schrift allein nötig zum Seligwerden? Wie komme ich in den Himmel? Und da hat dann Martin Luther all das in seinem Bibelstudium entdeckt und ganz früh ist er an eine Stelle gestoßen, die Ihnen so beim Bibellesen vielleicht gar nicht so wichtig wäre, aus dem Propheten Habakuk. Auch schon nicht so gerade das Zentrum des Alten Testamentes. Da geht man eher in die Abrahamsgeschichten, Josefs Geschichten und David und Samuel und Salomo und was wir alles haben. Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Der von Gott gerecht gemachte, der das aus Gnaden empfangen hat, der kann leben. Ich kann nur leben unter dieser geschenkten Gerechtigkeit, die mir Gott schenkt. Und das war neben diesen Stellen in Römer 1 bis 3, wo es dann von der Rechtfertigung aus Glauben geht, das ganz Wunderbare. Ich bin nie ein Gerechter, ich bin ein sündiger Mensch. Ich erschrecke immer unter dem Wort Gottes und sehe meine Sünden klar vor mir. Aber ich sehe Jesus, der für meine Schuld bezahlt hat. Und das ist das Wunderbare, dass das Wort Gottes diese Kraft hat. Und jetzt muss man immer wieder dazu sagen, damals das Reich Karls des Großen, mich hat das immer fasziniert, er ist ja, das kann man sich leicht merken, 1500, so 00-Jahrgang, Abortjahrgang, 1500. In Gent geboren, Brüssel, Gent, herrlicher Ausflug, die alte Stadt Gent. Ein junger Schnösel, was der arme Mann auf den Gaul zugebracht hat, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Das ging ja von Spanien bis weit nach Böhmen hinein, bis nach Sizilien hinunter, das Riesenreich zu managen und zu führen, mit all den Grafen und Herrschaften und sich dann um religiöse Fragen zu kümmern. Und dem Luther ist es gelungen, als kleines Mönchlein, er war ja nicht mal ein Prior, ein Ordensvorsteher, er war ein ganz, ganz kleines Mönchlein, mit seiner Bibelerkenntnis aus ganz Europa durcheinander kam. Und der Kaiser das auf dem Reichstag verhandeln musste, weil es die Menschen aufgewühlt hat. Und das vergessen wir so gern, dass das Wort der Bibel eine ganz, ganz große Kraft hat. Wir erleben ja natürlich auch, dass das Wort Gottes an uns abprallt. Wir erleben, dass es runterläuft wie im Regen, wenn man so ein Poncho hat und die Regentropfen runterlaufen. Aber wir erleben es auch immer wieder, wie das Wort Gottes Menschen ergreift, formt, prägt, herausreißt und in die Jesus-Nachfolge ruft. Denn das Wort des Herrn ist mächtig und stark und kräftig. Jetzt müssen wir eigentlich all die Stellen mal heraussuchen, wo das ist. Jesaja 55, Vers, ein paar haben Zettel dabei, Jesaja 55, Vers 1. Oder kommt dann in den fortlaufenden. Es kann nicht leer zurückkommen. Wenn es Gott sendet, dieses Wort Gottes ist ja ursprünglich das lebendige, gesprochene Wort, jetzt in der Schrift gefasst, wird wieder zu einem lebendigen Wort, auch in Schriftwort. Denn das Wort des Herrn ist voller Dynamik und Kraft. Gott hat gesprochen, es werde, und dann waren die Planeten im Weltall. Da kann man sich vorstellen, was das Wort Gottes für eine Kraft hat, für eine Energie. Es ist die Energie Gottes. Vor vielen Jahren, als Hans Rohrbach uns noch Naturwissenschaft und Glaube erklärt hat, er, der große Mathematikprofessor aus Mainz, der zum Glauben kam im hohen Alter, der dann das erklärt und sagt, das sei für ihn als physikalisch denkender Mensch das Gewaltige, dass alles aus Energie besteht, nämlich aus dem Wort Gottes. Die ganze Welt, die wir haben, ist bewegte Energie. Für die, die naturwissenschaftlicher denken können. Weil Gott spricht, wenn er spricht, so geschieht, wenn er gebietet, so steht es da. Psalm 33, das, der herrliche Psalm über die Effektivität und Energie des Wortes Gottes. Das durchdringt, und da ist die Glaubenslosigkeit der Christen ein ganz großes Problem. Dass wir unseren Bauten mehr zutrauen, unseren Büchern, unserer Weisheit, unserer Theologie, die alles wieder zerredet und in Frage stellt, statt diesem Wort Gottes, das man hörend vernimmt und das Glauben wirkt. Und das war so wunderbar, ist, dass das in allen Generationen, unter allen Völkern geschehen ist. Ich habe es ja Ihnen immer wieder erzählt, Sie können in das letzte Indianerdorf ziehen oder wie bei meinen Mursis, die nackt Gottesdienst feiern im Süden Äthiopiens, mit den Tellerlippen da, diese Leute. Aber jeder hat eine Bibel in der Hand. Die Bibel ist das Allerwichtigste bei den Aufbrüchen dieser Tage. In Nordkorea, in Laos, in Kambodscha, in Usbekistan, wo Gemeinde sie sammeln, immer mit dem Wort. Das ist bei uns so eine Gewohnheit. Aber es wäre manchmal gut, wir würden mehr prüfen, ob das, was auch ich jetzt rede, ob das vom Wort Gottes gedeckt ist. Dass wir das wissen wollen. Sie forschen täglich in der Schrift, ob sich so verhielte. Das waren die Leute von Berea in der Apostelgeschichte. Das ist so wichtig. Das Wort Gottes erfüllt sich. Ganz auch schön bei Jesaja 40. Alles vergeht, die Vergänglichkeit der Welt. Das ist dort so erschütternd beschrieben. Es vergeht alles. In 10 Jahren werden viele von uns nicht mehr da sein. Ich auch nicht mehr, wahrscheinlich. Müssen wir wissen, die Vergänglichkeit dieser Welt, was alles vergeht. Da wird der Schönblick vielleicht verhökert, weil er nicht mehr belegt werden kann. Schön gebaut, aber es gibt keine Christen mehr, die Tagungen halten und so. Das geht ja in dieser Welt unheimlich schnell, wie das alles vergeht, was wir aufbauen und planen und machen und so weiter. Aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Des Herrn, was Gott geredet hat, das kann nicht revidiert werden. Und Gott kann es auch nicht zurücknehmen. Er hat sich verbürgt, das heißt, er hat ein Eid dazu getan und hat sich verbürgt, dass dieses Wort sich so erfüllt. Und darum zieht sich durch die ganze Bibel, durch die Geschichten, es geschah nach dem Wort des Herrn, auf das erfüllt würde, was geschrieben steht. Und dass die Leute immer gestaunt haben, ach, das ist wirklich so. Und das war bei der Kreuzigung, das steht ja schon im Psalm 22. Und das ist ja genauso schon im Alten Testament in der Verheißung drin gewesen. Sie sind immer nachträglich draufgekommen. Wer es liest, der merke darauf, heißt mal. Wer es liest, der merke darauf. Wie es auf einmal sich ergänzt und wie das Wort Gottes sich buchstäblich erfüllt. Für die liberalen Theologen ist genau umgekehrt. Die sagen, das haben sie bloß so geschrieben, weil es im Alten Testament ist. Das haben sie erfunden, weil es im Alten Testament so steht. Das ist ein Zeugenbericht, die fasziniert waren, dass sich alles nach dem Wort des Herrn erfüllt hat. Bloß sie müssen einmal die Tricks der liberalen Wissenschaft, der Theologie durchschauen, wo es in keinem Ort überhaupt nachweisbar ist. Es war unsere große Erkenntnis, ich habe doch das auch gewusst, dass das Bibelwort war, aber als wir den Israelführer mit über 400 Seiten geschrieben haben, dass es heute, wenn Sie durch Israel reisen, keine einzige Stelle gibt, wo sie sagen müssen, das stimmt mit der Bibel nicht überein. Gibt es eine kleine Sache noch mit Jericho, das ist die Ansetzung des Auszugs der Kinder Israel. Da sagt aber die Bibel, erst die Israeliten sind 1400 ausgezogen, nicht wie es in ihrer Bibel im Zeitplan hinten steht, 1200, nämlich 400 Jahre oder 450 Jahre vor dem Tempelbau. Und dann kommen sie zu ganz anderen Zeiten als hinten steht. Das sind kleine Widersprüche, die sich ganz schnell erklären können. Und dann löst sich auf einmal wieder ganz viel in der Bibel. Es gibt gar keine Widersprüche in der Bibel. Wenn Sie mal wirklich nachfragen, und das ist auch immer so schön bei den Idea-Diskussionen, dass selbst dann Oberkirchenräte plötzlich auf den Hasen als Wiederkäuer kommen und dann sagt Theo Lehmann immer so schön, schlag doch mal nach in Brems Tierleben, da steht drin, dass der Hase ein Wiederkäuer ist, dass er einen eigenen Kot wieder ist. Ich bin kein Biologe, aber es steht in Brems Tierleben tatsächlich drin. Und so ist mit der Bibel, dass man manchmal, wir sind oft so auf den Mund gefallen, dass wir dann so, aber wir wollen ja nicht streiten, da kommt auch keine Frucht heraus. Und dass wir wieder wissen um die Kraft des Wortes Gottes. Eine Not ist vielleicht immer wieder, dass wir das Wort Gottes theoretisch besprechen. Und das wissen Sie, wenn es das Leben nicht berührt, hat es für die Leute auch keinen Wert. Und das müssen wir immer zu einem Lebenszeugnis machen, dass wir auch keine verstiegenen Theorien machen. Sie wissen, wie auch in gewissen frommen Gemeinschaften das eine Gefahr ist, dass man irgendwo philosophiert über das Wort Gottes, auch in tiefem Glauben, sondern dass es einen Lebensbezug hat. Und dass das so aufregend ist, wenn einer kommt und sagt, ich habe das entdeckt und Jesus hat mich frei gemacht. Und es ist genau so, wie es dort steht, mit der Neugeburt meines Lebens. Und deshalb ist das Wort Gottes in allen Erweckungen unserer Tage die Ursache gewesen. Russland hat nur 12 oder 13 Jahre eine Bibelgesellschaft gehabt. Wer sich ein wenig mit Geschichte interessiert, es lohnt sich, dies zu lesen. Mein Bruder Rolf hat ja das noch beschrieben. Mit den Adligen in den Fürstenhäusern, es war der Zar Alexander zur Zeit Napoleons, mit der Frau von Grüdener, die ist ihm dann bis Heilbronn nachgereist, dem Alexander, und hat ihn immer wieder zum Wort Gottes bringen wollen. Er hat oft in der Bibel geforscht. Zar Alexander war der Einzige, der eine Bibelgesellschaft in Russland genehmigt hat. Und diese Bibelboten, so 1820 war das, die haben Russland vorbereitet auf die Zeit des Kommunismus. Und wenn wir es dann wieder hören von den verfolgten Christen in den kommunistischen Zeiten, das war die Bibel, der Bibeltransport war es. Und da haben sie überlebt und die Bibel hat sie am Leben erhalten. Und die ganze Verfolgung, die stalinistischen Verfolgungslager, die so schrecklich waren, haben sie nicht vernichten können in dem Freizeithaus Bergfrieden in Oberstdorf ist ein Alexander Günther als Heimleiter, dessen Frau ist eine geborene Epp. Und ich sage dann, ja, Sie haben doch das von meinem Großvater gelesen, Epp. Und dann habe ich es mir erst wieder besorgt, dieses Büchlein. Es stand jetzt irgendwo in einem Freizeitheim. Der erst, das war ganz spät, 1977, und aus der sibirischen Gefangenschaft drin kam. Wenn Sie mal das noch lesen, wie die schrecklichsten Lager im kalten Sibirien durchgestanden haben, nur mit dem Wort Gottes. Und erlebt haben, dass dieses Wort Gottes gestrahlt hat in aller Finsternis der Welt. Ich habe es Ihnen immer erzählt, am Helmut James Graf von Moltke, der es erst in Berlin vor seiner Hinrichtung erst zu einem bewussten Glauben kam durch die Losungen, das waren Bibelworte, die Eugen Gerstenmeier ihm als Kassiber durch die Gefängnisbeamten in die Zelle schmuggeln ließ. Und der in einer so festen Verbundenheit mit Jesus gestorben ist, in diesem gewissen Glauben, wie man dann in seinem Abschiedsbrief das so gewaltig lesen kann, dass er keine Angst mehr hat. Und dass es so sei wie in Jesaja 43, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Dass Menschen das in unserer modernen Zeit erleben, im Angesicht des Todes. Und das hören wir, ich habe es Ihnen gestern verlesen, von den Märtyrern in Ägypten, die Trost finden im Wort Gottes. Aber ich habe es oft genug auch erlebt bei ganz schwierigen Beerdigungen oder auf den Intensivstationen. Das war immer schwer, wenn dann einem Kranken gesagt wurde, wir haben nicht mehr helfen können mit der Operation. Und dann sagen sie, aber Jesus ist jetzt da. Und jetzt sagen sie ein Wort, sollen wohl Berge weichen und Hügel fallen. Und dann sagt er, jetzt habe ich den Frieden und nichts kann mir den mehr nehmen. Und Sie wissen selber von Menschen, ich habe es heute Morgen im Frühstückstisch von einer Teilnehmerin von uns gehört, wie das plötzlich ihrem Mann noch den Frieden gab, auch in schwerster Erkrankung, obwohl er vorher immer ablehnend war und auch nie hier mitgehen wollte. Und dann hat Jesus, das Wort ist durchgebrochen. Und da dürfen wir darum beten und das einfach immer wieder wissen, Herr, dein Wort ist stark, das hat uns die Reformation gelehrt, bloß die Schrift. Es ist immer... Ja, ihr dürft doch Gags machen, so viel ihr wollt. Ich mache keine Witze, weil ich keine Witze machen kann. Das sind dann immer blöd, und Karlau, und da lacht keiner. Deswegen, darf der es kann, darf es doch machen. Das ist doch nicht wahr. Aber er kann doch die Kraft des Evangeliums nicht ersetzen. Er wird nie mit allen Attraktionen, wird er doch nie die Zugkraft des Evangeliums rauben können. Auch überhaupt dem nur gleichziehen können. Und wir wollen drum ringen, Herr, lass mich kein Stroh dreschen. Wenn wir hier Bibelarbeit machen, sondern du musst jetzt durch deinen Heiligen Geist wirken. Und das ist jetzt das Entscheidende, dass das Wort Gottes voller Geist ist. Also die große falsche Lehre ist, dass der Heilige Geist irgendwo von bestimmten Evangelisten kommt, sondern der Heilige Geist ist immer mit dem Wort Gottes kombiniert. Das war auch eine Erkenntnis der Reformation und sie haben es den Schwärmern, Thomas Müntzer, abgesprochen, dass das der Heilige Geist ist. Thomas Müntzer war ja ein großer Sozialreformer, hat ja ungeheuer viel bewegt in der Zeit der Reformation, aber Luther hat gesagt, das ist ein falscher Geist. Das ist in unseren Tagen immer ganz arg schwierig. Ich werde das nicht tun. Ich weiß, welche Unruhe das bringt, wenn man heute auch bei diesen Bewegungen sagt, ist es nicht von Gott. Aber wir haben es oft genug erlebt bei Heilungsbewegungen, dass es nur irdische Bewegungen waren, der Suggestion und keine Geist-Gottes-Bewegung. Deshalb in der Reformationszeit haben sie die Lehre aufgestellt, dass der Geist immer mit dem Wort verknüpft ist. Paul Gerhard, und ich sage immer, die Paul Gerhard-Lieder sind Katechismuslieder. Seinen Geist, den edlen Führer, gibt er mir in seinem Wort. Ich kriege den Heiligen Geist durchs Wort. Alles andere ist Schwärmerei. Je mehr du Bibel liest, umso mehr kann der Geist Gottes in deinem Leben wirken. Wo gründet sich das in der Bibel? Dass der Paulus sagt, Epheser 6 in der geistlichen Waffenrüstung, das Schwert des Heiligen Geistes ist das Wort Gottes. Das Schwert, mit dem es zusticht. Der Geist Gottes, Epheser 6, Schwert des Geistes. Oder Jesus sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Das sind wirksame Worte. Das, was in der Zeitung steht, was in Nachrichten sind, alles vergängliche Worte. Das, was wir babbeln den Tag über. Aber die Worte von Jesus, die haben eine Durchschlagskraft. Mein Wort soll nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern tun, wozu es gesandt ist. Es wird es ausrichten. Der hat von Rath, der große alttestamentliche Ausleger von Heidelberg, hat immer gesagt, das ist wie wenn eine große Steinlawine in das Tal stürzt. Und was da im Weg steht, das wird durch diese Lawine überdeckt, so ist das Wort Gottes. Etwa eine ganz starke Macht, die wirkt. Toll, wenn ein Alttestamentler sowas entdeckt. Das kann nicht zum Ende kommen. Das rollt und rollt immer weiter und wirkt. Und das ist ganz interessant, wenn Sie dann auf einmal die Stillen lesen, und die dürfen wir auch jetzt in der Bibel einmal wieder aufschlagen, die oft leider auch in unseren Kreisen verspottet werden. 2. Timotheus 3. Da geht es um die Inspiration der Bibel. Das heißt, sie ist von Gottes Geist inspiriert. Das ist immer blöd mit den Fremdwörtern. Und deshalb soll man immer über Fremdwörter diskutieren. Da gibt es eine unzählige Diskussion. Hier heißt die Bedeutung der Heiligen Schrift. Du aber, Vers 14, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, das Alte Testament. Das Neue war ja noch gar nicht zusammengestellt. Du kennst das Alte Testament, die dich unterweisen kann zur Seligkeit an den Glauben an Christus Jesus, an den Messias Jesus. Das Alte Testament öffnet Menschen die Augen, wie dem Kämmerer aus dem Morgenland in der Apostelgeschichte, der auf dem Wagen las und Jesaja las. Er verstummte nicht vor seinem Schatz. Das Alte Testament ist der Hinweis Jesus, denn alle Schrift von Gott eingegeben, das deutsche Wort, die Inspiration ist immer blöd, da denken wir immer an Transpiration. Der von Gott eingegeben, die Schrift ist von Gott eingehaucht. Die Schrift atmet, wie sagt der Bengel, die atmet Auferstehung. Das ist die Kraft des neuen Lebens drin, im Wort Gottes. Und es gibt solch eine Kraft, was man erleben kann, wenn Menschen depressiv und niedergeschlagen sind und das Wort Gottes aufsaugen. Ich habe Ihnen ja erzählt, dass das im September ich da habe bei dieser Freizeit. Er erquickt meine Seele. Es ist doch immer nur eine Sache, dass das Wort, dass er durchs Wort wirkt, nicht das Sehen von Jesus. Das war es auch nie, die körperliche Erscheinung. Sondern das Wort, das redet in der Kraft des Geistes. Das war doch in der Apostelgeschichte so, dass die ängstlichen Jünger, die die Türe abgeschlossen hatten, aus Furcht wurden Juden, plötzlich mutig hinstehen und sagen, es ist in keinem anderen Heil. Zum mutigen Bekennen werden durch die Kraft des Geistes Gottes, der durch sein Wort wirkt und dieses Wort ist lebendig und mächtig und kräftig. Und da werden Sie ganz viele Bezüge finden, wo das immer wieder drinsteht, dass dieses Wort des Herrn wirksam ist, ist Nütze von Gott eingegeben, von Gott angehaucht zur Zurechtweisung, nämlich dass man Sünde erkennt, zur Besserung, zur Erziehung und der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Wir hatten vorher gesagt, das Wort Gottes redet in Gesetz und in Evangelium. Und das ist das Wunder, dass das Wort Gottes Glauben schafft. Sie können sich den Glauben nicht selber einreden. Es gibt ganz interessante Überlegungen. Es gab einen Widerstandskämpfer, Peter Mohn, norwegischer Haft von den Nazis, ist dann mit einem Schiff untergegangen in der Ostsee. Der war ganz nah am Glauben, der hat in die Klorollen hat er so seine Schriften eingeschrieben, hat die Tagebücher des Peter Mohn hieß er, glaube ich. Und der war ganz nah am Glauben, also Sie können sich den Glauben gar nicht selber einreden. Sie brauchen einen, der Ihnen das zuspricht, wo Sie sagen, ich glaube dir. Theoretische Frage, oft kann ich mir selber das Abendmahl geben zum Trost. Ich sage, du brauchst einen Bruder oder eine Schwester, die dir das reicht. Es muss dir einer zusprechen am Krankenbett, Jesus ist bei dir, auch im finstersten Tal. Danke, ich glaube. Da kommen wir ja noch drauf, dass das Glauben der Weg ist, durch den ich es empfangen kann, das Wort. Ich kann mir das nicht selber einreden in meinen Gedanken, weil der Glaube ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Auch das haben wir in Luthers Katechismus. Und lernen Sie den nochmal im Alter auswendig, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann. Nicht aus eigener Kraft. Auch nicht mit Denküberlegungen, auch nicht durch Wissenschaft. Ganz wichtig, Theologie kommt nicht näher hin als ein mongoloides Kind, das an Jesus glaubt. Geht nicht leichter durch die Vernunft, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen. Der Heilige Geist wirkt durch dieses Jesus-Evangelium, das verkündet ist in aller Welt, durch das ewige Evangelium, von dem der Paulus im Galaterbrief sagt, es gibt kein anderes Evangelium. Es gibt kein Evangelium fürs 21. Jahrhundert, das anders wäre, angepasst wäre. Oder es gibt kein anderes Evangelium für die Eskimos. Oder es gibt kein anderes Evangelium für die Feministen oder was. Das gibt es nicht. Es ist das eine Evangelium. Paulus sagt, ich habe es euch bezeugt, ich habe es übernommen und ich habe es euch anvertraut, dieses Evangelium. Das wirkt sehr statisch, aber das Evangelium ist kraftvoll und zieht Menschen in aller Welt mit ungeheurer Kraft an. Menschen aller Religionen, aller Zeiten und ist die Kraft, die bewegt. Das war hinter allen Erweckungen gestanden. Zinzendorf lebt in der Zeit August des Starken, eines Katholiken, der die Herrnhuter verfolgt hat, weil sie hussitische Flüchtlinge aufnahmen in Herrnhut, der viele Jahre von seinem eigenen Fürsteneigentum dort kein Zutrittsrecht mehr hat und durch die Welt gereist ist als ein heimatloser Graf. Und er hat das Lied gedichtet, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Ich irre es nicht um tausend Welten, sondern um dein Wort zu tun. Herr, dein Wort, die edle Gabe, dieses Gold erhalte mir. Nur der erste Vers ist von Zinzendorf. Das ist so grandios, die Erkenntnis. Und dass das die Kraft der Herrnhuter war. Und als dann auch durch unser Württemberger Land die ganz große Aufklärung, das ganze geistliche Leben vernichtet hat, das war nach dem Pietismus, da gab es kaum mehr geistliches Leben. Das war auch nach Philipp Friedrich Hiller um 1800, war ganz tote Wüste, weil alles bloß noch die Ratio war. Man hat an einen guten Gott geglaubt, aber nicht an den Gott der Bibel. Und da waren es Herrnhuter Sendboten, die im Remstal die letzten gläubigen Leute gesammelt haben und das bis zur nächsten Erweckung wieder am Leben erhalten haben. Wenn das immer so war, der biblische Glaube war zu allen Zeiten verspottet und verlacht. Matthias Claudius war einer der wenigen Aufrechten noch, der sich zum biblischen Evangelium bekannt hat. Und die anderen haben drüber gelacht. Und das ist so wichtig, dass wir in unserer Zeit das wissen, es geht um das eine Evangelium, die eine Schrift. Leider ist das an den meisten Stellen auch des Reformationsjubiläums nicht klar ausgesprochen, am wenigsten in öffentlichen Verlautbarungen auch der EKD, sodass Sie die gar nicht ansehen müssen, sondern das ist für uns eine wichtige Erkenntnis der Reformation Luthers. Und dann war das im Pietismus wieder so, man will es ja kaum glauben, etwa im Siegerland, da war es verboten, die Kolporteure, die Bibeln verkauft haben, die haben vielleicht 14 Bibeln im Monat verkauft, mehr nicht, die sind von Haus zu Haus gezogen, und Leute wollen ja nicht eine Bibel kaufen. Und dann war das verboten und dann hat ein Mann, es war glaube ich der Tilman Siebel oder was, hat in seiner Wohnstube mit den Leuten abends Bibel gelesen. Und dann hat der Landrat, preußische Landrat, Hochverrat natürlich vermutet. Und hat der Polizist hingeschickt, er soll, es war Sommer, die Fenster waren offen, vorne hinsitzen und mitschreiben, was dort hochverräterisch gemacht wird. Und am nächsten Tag der Versammlung saß der Polizist schon oben mit am Tisch. Und da ist der Bürgermeister selber unters Fenster gesessen Und da wurde seine Tochter todkrank und dann ist er auch reingegangen, die Bibel versammelt. Es war der Anfang der Siegerländer Erweckung. Das Wort Gottes hat in den Herzen sich durchgesetzt. Wie war es bei uns in Württemberg? Die Leute wollten Bibel lesen. Und das hat man ihnen verwehrt. Man darf Bibel lesen nur unter der Kontrolle eines Theologen. Der Theologe ist der Einzige, der die Bibel recht auslegt. Wehren Sie diesem verrückten Anspruch. Manfred Hausmann, der Dichter, hat ja so schön formuliert, jeder Christ ist mündig mit der Bibel in der Hand. Jeder Christ, das allgemeine Priestertum. Wir sind mit der Bibel mündig. Und in Württemberg war es so, etwa in Tübingen war die Erweckung so stark, dass die Tübinger Gorgen, das sind die Weingärtner, die sind ja sehr grobe Leute, ich will jetzt keine Witz von den Gorgen erzählen, aber die kennen wir alle. Die Gorgen wollten Bibel lesen, dann haben wir gesagt, das hat aber keinen Sinn, wir gehen nicht dorthin, wo der Pfarrer ist, der guckt dann so blöd, wenn wir plötzlich kommen, wir gehen auch sonst nie in die Kirche. Dann sind sie in die Weinberghäuschen gesessen in Tübingen und wollten Bibel lesen. Dort wurden sie verfolgt von der Polizei, weil sie Bibel gelesen haben. Und das ist immer wieder interessant, wie im kommunistischen Staat, dass die Erweckungen damit begonnen haben, dass das Wort Gottes eine ganz große Strahlkraft hat. Wir wollen in unseren Tagen wieder darum bitten, dass Gottes Wort wirkt. Aber in all den großen Erweckungen, die geschehen sind, gerade im Islam, im Hinduismus, im Buddhismus war es immer die Bibelbewegung. In einer Schlichtheit, wie wir gestern hatten, Christus, Jesus Christus allein und allein die Bibel. Wie sie auf einmal sagen, ja, das waren immer die Konvertiten, die das dann erzählt haben, die Christen geworden sind. Ein kommunistischer Professor in Zingdorf, ich habe ihn oft von ihm erzählt, mit dem ich dann befreundet war, den ich in Stuttgart taufen durfte, der sagt, wie wir zum ersten Mal ein neues Testament in der Hand haben. Das war ja alles ganz anders, als was wir da hatten an kommunistischer Lehre. Wir waren ja fanatische Sozialisten, aber das Wort hat uns so tief hier im Herzen bewegt. Und das hat sie gezogen und die Kraft des Wortes Gottes, die wollen wir wissen, auch in unserem Dienst. Und wenn es der Herr uns auch schenkt, manchmal kriegen wir ein Echo, aber das Echo macht uns meist stolz, dass wir meinen, das seien doch unsere cleveren Worte gewesen. Oder wie mal eine Frau so schön sagt, ich sehe ja so hübsch aus, deshalb kann ich besonders gut das Wort Gottes weitersagen. Gott macht das meist so. Wir hatten in Sulden einen Mann, mein Vorgänger war an ihm gescheitert. Er hat die kleine Gemeinschaft mit drei Leuten verteilt, war ein richtiger evangelikaler Querkopf. Hat auch bei uns alle Schwierigkeiten gemacht, weil er alles kontrollieren wollte. Sie wissen, es gibt manchmal Fromme. Er hatte noch zwei Zähne. Alle anderen im Dienst des Herrn verloren. Na, er war schwerer Epileptiker. Aber wie ich einmal hörte, dass Günther Enkisch, ein Dozent in Schwenningen, ich glaube, in der Fachhochschule, der mit uns in Afrika war, sagte, dieser Mann hat mich zu Jesus geführt. In Locherhof hat er, wie er von der Arbeit kam, in Oberndorf zu Fuß gelaufen nach Locherhof, hat uns Buben Jungschar gehalten. Jeder hätte von uns den Mann verlacht und gesagt, das sieht ja abstoßend aus. War ein geheiligtes Werkzeug. Ich sage es Ihnen ganz drastisch, natürlich übertreibe ich jetzt. Dass Sie wissen, es kommt doch nicht auf unsere Schönheit an, auf unsere Cleverness, sondern es ist die Kraft des Wortes Gottes, die in den demütigen Menschen wirkt. So war es in allen Erweckungen. Die Leute, die Gott gebraucht hat, nicht viel Reiche, nicht viel Edle, sagt der Paulus in Korinth, sondern was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Darum wollen wir Zeugen des Wortes Gottes sein. Und sie dürfen den Mund aufmachen und der Herr wird sie gebrauchen und wird sie segnen in diesem Dienst. Und es ist so wunderbar, wenn wir einmal hier kurz innehalten, was war denn die Kraft, die Martin Luther bewogen hat, dass er so viele Menschen rettet? Nur das Wort der Bibel. Nur allein die Bibel. Nichts anderes, nicht die Vernunft. Der hat er misstraut. Er hat gesagt, die Vernunft ist eine Hure, die hängt sich an jeden hin. Die kannst du mit allem kombinieren. Du kannst das Gegenteil beweisen mit deiner Vernunft. Du musst beim Wort bleiben. Beim Bibelwort, und das ist eindeutig und klar und verständlich. Ich darf noch ein Wort Martin Luthers lesen. Es gibt nichts Helleres als die Bibel. Wenn euch jemand antastet und sagt, die Schrift ist dunkel, so sollt ihr antworten, das ist nicht wahr. Es ist auf Erden kein klareres Buch geschrieben als die Heilige Schrift. Sie ist gegenüber anderen Büchern wie die Sonne im Vergleich mit jedem anderen Licht. Die Leute reden nur deshalb so, um uns von der Schrift wegzuführen und sich selbst zum Meistern über uns zu erheben, dass wir ihren Traumpredigten glauben sollen. Es ist eine gräuliche, große Schmach und Lästerung der Heiligen Schrift in der ganzen Christenheit, wenn man sagt, dass die Heilige Schrift finster und nicht so klar sei, dass sie jeder verstehen kann, seinen Glauben zu lehren und zu beweisen. Und das letzte Bibelwort lesen wir noch aus Jeremia 23, Vers 25. Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lüge weissagen in meinem Namen und sprechen. Mir hat geträumt, mir hat geträumt. Bin so froh, dass Gott nicht durch die Träume redet. Weil Josef hat das gemacht, aber sonst nimmer. Zum Glück, ich träume immer so einen Quatsch. Bin so froh, dass ich es so verständlich in der Bibel habe. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die Lüge weissagen, ihres Herzens Trug weissagen und wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt, wie auch ihre Väter meinen Namen vergaßen über den Baal. Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Dieser Jeremia, der fast verzagt wäre an seinem Amt, weil die Leute nicht gehört haben, und der dann in Kapitel 15 in den Selbstgesprächen sagt, wenn dein Wort nicht gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. In der tiefsten Tiefe des Lebens ist erkannt. Wir wollen noch eine Gebetsgemeinschaft haben. Vorher singen wir aber das schöne Lied. Die Dani hat sich gewünscht, keiner wird zu Schanden. Und wir wollen Buße tun, wo wir Meister der Schrift sein wollten. Unsere Meinung hineinpressen in dein Wort, Herr. Wir wollen hören, wie ein Jünger, wie ein Lehrling hört, nicht wie ein Schiff. Sondern wollen uns von dir und deinem Geist leiten lassen, immer tiefer hinein in dein Wort. Auch im hohen Alter, wir wollen es lernen, auswendig lernen. Dass das Wort uns gestaltet, uns vollkommen macht, verändert unseren Charakter, das kann dein Wort, das hat Kraft. Auch unsere störrische Natur, unseren schwierigen Charakter umzuformen, zu erziehen, zu einem Menschen Gottes zu machen. Darum bitten wir dich, dass du an uns arbeitest durch dein Wort, dass wir uns erschüttern lassen und dass wir uns trösten lassen durch dein Wort. Amen.